Kennen Sie den? Eine Ordensschwester ist unterwegs von ihren Patienten, als plötzlich das Auto stehen bleibt. Ein Blick auf den Tacho zeigt Benzin alle. Guckt sie in den Kofferraum, kein Kanister da. Das Einzige, was sie hat, ist ein Nachttopf. Gut, nimmt sie den, geht zur Tankstelle, füllt ihn und geht zum Auto zurück und füllt ein. Bleibt ein anderes Auto stehen, der Fahrer kurbelt die Scheibe runter, schüttelt den Kopf und sagt, Ihren Glauben möchte ich haben, Schwester. Wir lachen. Er hat etwas gesehen, er sieht eine Tat, macht sich seine Gedanken und kommt zu einem nicht ganz richtigen Schluss, weil er das auf den Glauben dieser lieben Frau bezieht. Heute wird es also um das Thema Glauben und Taten, Glauben und Werke gehen. Ich bin auf das Thema gekommen in meiner persönlichen stillen Zeit, als ich den Jakobusbrief durchgelesen habe. Und der hat mich da neu zum Nachdenken über das Thema Glauben und Werke gebracht. Ich habe gemerkt, dass diese Frage auch recht viel mit unserem Verständnis von Christsein zu tun hat und mit der Prägung, die wir genossen haben. Ich bin mir dabei auch im Klaren, dass die Prägung auch in den Zeiten unterschiedlich aussehen kann. Zwischen mir und den Konfirmanden liegen nun doch mal leider um die 40 Jahre. Also wird sich da auch einiges geändert haben. Ich bin irgendwie so aufgewachsen und viele von Ihnen, denke ich, auch und merken das auch immer wieder, wenn wir das in Umfragen oder Gesprächen mit Menschen darauf kommen. Ein Verständnis von Christsein, ein Christ soll anständig und hilfsbereit sein, ein guter Mensch eben. Und das Wichtigste am Christentum ist die Nächstenliebe. Als ich das so in meiner Kindheit überlegte, fragte ich mich, wie gut muss ich denn wohl sein, um in den Himmel zu kommen? Wird das, was ich getan habe, wird das reichen, um vor Gott angenommen zu sein? Und für mich war das dann eine große Befreiung von einem Zwang und einer großen Last, zu erfahren, dass ich nicht erst gut sein muss und aus meinen Anstrengungen versuchen muss, christlich zu sein, dass ich bei Gott angenommen bin, sondern dass Jesus für meine Unvollkommenheit und für meine Sünde gestorben ist und dass ich das durch den Glauben einfach annehmen darf. Das war für mich wirklich eine große Befreiung, diese Bekehrung zu erleben, dass ich mich für Jesus entschieden habe. Und aus dieser Erfahrung heraus habe ich in der Folge dann recht empfindlich reagiert, wenn von Werken die Rede war. Ich habe dann immer wieder den Verdacht gehabt, dass das dann der Versuch ist, die Erlösung aus eigenen guten Werken zu schaffen. Und habe das nicht so richtig zusammengekriegt. Deswegen habe ich so in den jüngeren Jahren ziemlichen Bogen um den Jakobusbrief gemacht, weil ich das nicht richtig verstehen konnte und einordnen konnte, was Jakobus hier sagt. Aber etwas von dem, was ich daran entdeckt habe, als ich mich dann doch daran gewagt habe, möchte ich heute Morgen mit Ihnen teilen. Und ich lese jetzt also die Konfliktstelle, was Lars eben schon gesagt hat, zu der Schriftlesung. Ganz bewusst auch diese Diskrepanz auszuhalten. Jakobus 2, Vers 14 bis 26. Was hilft's, liebe Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann denn der Glaube ihn selig machen? Wenn ein Bruder oder eine Schwester Mangel hätte an Kleidung und an der täglichen Nahrung und jemand unter euch spräche zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch. Ihr gäbet ihnen aber nicht, was der Leib nötig hat, was könnte ihnen das helfen? So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Aber es könnte jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne die Werke, so will ich dir meinen Glauben zeigen aus meinen Werken. Du glaubst, dass nur einer Gott ist, du tust recht daran. Die Teufel glauben es auch. Und zittern. Willst du nun einsehen, du törichter Mensch, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist? Ist nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerecht worden, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar opferte? Da siehst du, dass der Glaube zusammengewirkt hat mit seinen Werken, und durch die Werke ist der Glaube vollkommen geworden. So ist die Schrift erfüllt, die da spricht: Abraham hat Gott geglaubt, und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Und er wurde ein Freund Gottes genannt. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerecht wird, nicht durch Glauben allein. Desgleichen die Hure Rahab, ist sie nicht durch Werke gerecht geworden, als sie die Boten aufnahm und ließ sie auf einem anderen Weg hinaus? Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Ja, ganz schön haarig, ganz schön schwierig. Vielleicht ist euch auch schon mal diese Aussage begegnet, dass einer gesagt hat: Mit dem Glauben kann ich nicht so viel anfangen. Es gibt so viele, deren Leben im Widerspruch zu ihrem Glauben steht. Ich will nicht so sein. Ich bemühe mich lieber, praktisch, gut und hilfsbereit zu sein. Das ist doch besser. Damit wird Gott eher zufrieden sein. Und auf den ersten Blick scheint unser Text so eine Aussage ja auch zu unterstützen. Der eine legt eben Betonung auf den Glauben, der andere mehr auf gute Werke. Und ich muss gestehen, ich habe den Text auch lange so verstanden. Und diesen Widerspruch zu der Stelle, die wir in der Schriftlesung gehört haben, auch immer so empfunden und nicht richtig auflösen können. Ja, wie wir das in der Schriftlesung gehört haben, allein aus Gnaden gerettet, ohne Werke, hat Jakobus da eine andere Meinung? Sind sich die Jünger und die Apostel da uneinig? Gibt es doch bestimmte Werke, die wir tun müssen, um gerettet zu werden? Jakobus fängt hier mit einer Frage an. Was hilft es oder was nützt es? Und er bezieht sich damit eigentlich auf den Anfang des Briefes und vorher. Ganz im Anfang, in den Versen 2 und 3 des ersten Kapitels, beginnt auch Jakobus mit dem Glauben und setzt ihn erstmal als Voraussetzung zu Anfang und wie sich dieser Glaube in Anfechtung bewähren kann. Er schließt dann in Vers 18 vom ersten Kapitel an, dass Gott die Grundlage gelegt hat. Er sagt, Gott hat uns nach seinem Willen gezeugt durch das Wort der Wahrheit. Also Gott hat angefangen. Und in Vers 19, immer noch im ersten Kapitel, beginnt er dann mit einem Darum, mit praktischen Hinweisen zum Leben als Christ. Er weist auf Hörbereitschaft hin, auf Reinigung und auf Unvoreingenommenheit. Ein Hinweis: wenn wir in der Bibel so ein Wort wie darum oder dann oder danach sehen, ist das immer eine Aufforderung an uns, auch mal in den Versen zuvor nachzuschauen, was da steht. Dass man einfach nochmal schaut, wo kommt denn jetzt diese Begründung her und worauf basiert jetzt diese Folge? Er nennt dann das Thema, um das es heute geht, in Kapitel 1, Vers 22, zum ersten Mal streift er das so: Seid Täter des Wortes und nicht allein Hörer. Und jetzt eben in diesem Abschnitt fängt er dann an: Was nützt es? Was nützt zur Standhaftigkeit in Anfechtung und zum richtigen Miteinander? Ich bin überzeugt, dass es hier nicht um die Frage geht, wie wir gerettet werden. Da können wir mit unserem Tun nichts hinzufügen. Wir können nichts dazu tun, wodurch wir gerettet werden. Das hat Gott ein für alle Mal getan durch Jesus am Kreuz. Wir können zu der Erlösung nichts hinzufügen. Die Grundlage ist die Erlösungstat Jesu am Kreuz, seine Auferstehung und dann als unsere Antwort unser Glaube daran, unser darauf berufen, unser darauf verlassen. Und ich sehe da Paulus und Jakobus ganz nah beieinander. Wir sind doch nicht nur irgendwann einmal in der Vergangenheit durch Jesus gerettet worden, damit wir irgendwann in der Zukunft mal bei Gott im Himmel sein werden. Sondern es geht darum, hier auf der Erde für und mit Gott zu leben. Gott hat einen Plan damit. Gott hat nicht nur diese ganze Erlösung erfunden, damit wir mal irgendwann bei ihm im Himmel sind, sondern er möchte heute schon mit uns leben, durch uns wirken, und das ist ihm wichtig. Es geht ihm um das Leben hier und um die Zeit dazwischen. Jakobus fängt also hier mit der Frage an, was hilft es, wenn jemand sagt, er habe Glauben? Ja, also er sagt nicht, was hilft es, wenn jemand Glauben hat, sondern wenn jemand sagt, er hat Glauben. Und er erzählt in Vers 15 bis 16 eine fiktive Geschichte von jemandem, der ganz offensichtlich Not an Brot und an Kleidung hat. Was nützen die wohlgemeinten Worte angesichts einer tatsächlichen Not? Und interessanterweise sagt Jakobus das nicht jetzt hier über allgemeine Nöte in der Welt, sondern er redet von Brüder und Schwestern, also innerhalb der Gemeinde. Die gut gemeinten Worte nennen das Problem beim Namen, nämlich Nahrung und Kleidung, aber sind eben doch nur Worte statt konkreter Abhilfe. Ja, wärme dich und nähre dich. Amen. Und es hat überhaupt nichts geholfen. Offensichtliche Probleme, die wir hier sehen, die brauchen eigentlich gar kein Fachwissen oder besondere Fähigkeiten, um ihnen zu begegnen. Ein Stück Brot oder eine Einladung zum Mittagessen, ein Mantel oder eine Jacke hätten dem unmittelbaren Problem einfach abhelfen können. Aber auch das unterbleibt. Stattdessen werden nur Worte gemacht. Wenn wir die Situation versuchen, auf uns zu übertragen, wird es fast schon ein bisschen schwierig. Wir sind doch eine recht reiche Gemeinde, Gott sei Dank. Und ein Mangel an Kleidung oder Nahrung ist bei uns eigentlich schwer auszumachen. Entweder ist er tatsächlich nicht da, weil es uns gut geht, oder es ist gut verborgen. Vielleicht finden wir im Lauf der Zeit noch heraus, was dem einen oder anderen Bruder oder Schwester wirklich fehlt und wie wir wirklich helfen können. Diese Geschichte führt Jakobus dann zu einer ersten Schlussfolgerung. Glaube, wenn er nicht Werke hat, ist tot in sich selber. Ich habe ja schon gesagt, für diese Situation braucht es eigentlich keinen besonderen Glauben, da ist praktisches Handeln gefragt. Wo auf eine offensichtliche Not nicht mit der richtigen Tat geantwortet wird, da ist mit dem Glauben irgendetwas nicht in Ordnung. Jakobus möchte nicht, dass der Glaube einfach nur vergeistigt wird und dass die Auswirkungen im Alltag vernachlässigt werden. Wie kriegen wir denn diese Diskrepanz geregelt? Ist Vers 18 uns da ein Ausweg? Es könnte ja jemand sagen, du hast Glauben, ich habe Werke. Kann man das vielleicht so sagen, der eine ist eben so, der andere ist eben anders? Der eine hat Glauben, der andere Werke. Das habe ich auch versucht, lange Zeit so zu verstehen. Aber ich denke, dass es etwas anderes noch bedeutet. Jakobus macht einen Vergleich. Er sagt, zeig mir deinen Glauben ohne die Werke und ich werde dir andererseits meinen Glauben aus meinen Werken zeigen. Wie weit wird der kommen, der einen Glauben ohne Werke zeigen möchte? Wie Glauben ohne Werke aussieht, haben wir ja eben in der kleinen Geschichte gesehen. Von diesem Menschen, der hungert oder Kleidung braucht und dem einfach nur gute Worte serviert werden. Glaube ohne Werke bringt allenfalls Worte ohne Nutzen hervor. Glaube, der sich nicht in entsprechenden Taten erweist, ist nutzlos. Ich möchte aber auch noch einen anderen Ansatz wählen. Man kann aus den Taten den dahinterstehenden Glauben ableiten. Und ich komme später noch darauf, was die Bibel noch zu guten Werken sagt. Es ist eben auch ein Glaube, dass ich Gott durch gutes Tun versöhnen könnte. Und solch einen Glauben wird man an seinen Werken auch erkennen. Wer so aus dieser Motivation, aus diesem Glauben heraus etwas tut, der möchte bemerkt werden, der wird davon reden, was er tut, was es ihn kostet und wie schwer ihm das fällt. Er wird sich mit anderen vergleichen. Was tun die anderen? Wo tue ich denn mehr und kann mich da besser fühlen? Es geht ihm wahrscheinlich auch um die Frage, was habe ich denn davon? Das Helfen tut mir ja selber gut, das gibt mir ein gutes Gefühl. Was für ein Glauben schaut aus solchen Werken heraus? Ist das der richtige Glaube? Es gibt, Gott sei Dank, auch Menschen, die von Natur aus und in ihrer Erziehung sehr freundlich und hilfsbereit sind. Und die manchmal auch von sich sagen, ich handle doch christlicher als mancher Christ. Welchen Glauben spiegeln seine Werke wider? Ist das der Glaube, dass er auch ohne Gott doch anständig, moralisch, gut durchs Leben kommt? Dass er an sich selbst glaubt? Und ist das der richtige Glaube? Ist das, was hier gemeint ist? Oder allgemein sagt man, ich glaube an ein höheres Wesen, ich glaube an einen Gott. Reicht das? Wird sich dieser Glaube auswirken? Jakobus bringt es auf den Punkt, reicht es, an einen Gott zu glauben? Mir fiel dabei auf, dass diese Formulierung, ein Gott, mich recht stark an das Glaubensbekenntnis des Islam erinnert, an den Gebetsruf, der jedem Moslem geläufig ist, Allah Akbar, Gott ist groß, und im späteren heißt es dann, er ist Gott, außer ihm gibt es keinen. Das ist auch ein Glaubensbekenntnis. Jakobus schreibt hier, du glaubst, dass nur einer Gott ist, du tust recht daran. Na also, hab ich doch immer gesagt. Jakobus schließt aber an, und dann klingt es nicht mehr ganz so positiv, die Teufel glauben es auch und zittern. Also mit dem Glauben an den einen Gott ist man in guter Gesellschaft. Meint ihr, dass dieser Glaube den Teufel rettet? Ich glaube eigentlich nicht. Also dieser Glaube an die Existenz Gottes allein macht den Teufel noch nicht zum Gläubigen. Der Teufel zittert wenigstens noch, wenn er an Gott denkt. In unserem modernen Atheismus, in unserem Land und in Europa sind wir mittlerweile schon einen Schritt weiter. Über nichts kann man in unserem Land so ungestraft lästern und spotten wie über Gott. Aber wehe, einer sagt etwas Missverständliches oder Unliebiges über Mohammed. Wenn man sich schon nicht aus Respekt zurückhält, dann doch wegen der unberechenbaren Reaktionen seiner Anhänger. Bei Christen hat man das zum Glück nicht zu fürchten. Also hat man den Glauben an die Existenz eines Gottes sogar mit dem Teufel gemein. Und ich glaube, dieser Glaube wirkt sich nicht aus. Der Teufel lehnt sich doch weiter gegen Gottes Herrschaft auf. Ihm nutzt sein Glaube nichts und er zeigt sich auch nicht in entsprechenden Taten. Ich denke, dass es gut ist, wenn wir unseren Glauben hinterfragen. Ich habe mir ein paar Fragen mal formuliert. Entsprechen deine Werke deinem Glauben? Prägt dein Glaube dein Handeln? Und merkt man, dass dich dein Glaube zu deinem Handeln motiviert? Was könntest du tun, um deinen Glauben vor anderen noch mehr sichtbar werden zu lassen? Zum Beispiel kommt dein Glaube daran, dass Gott mächtig ist, dich zu versorgen, in einem Land und in einer Umgebung zum Tragen, in der man sich gegen alles und jedes versichern kann? Ja, wo wird da unser Glaube herausgefordert? Wir sind sehr gut abgesichert. Es gibt so vieles, was natürlich und normal ist für uns. Aber unser Glaube kann sich besonders da bewähren, wenn uns die Stützen, auf die wir uns verlassen, mal wegbrechen. Wenn wir es wagen, unsere Komfortzone zu verlassen und etwas zu tun, zu wagen, was Gott uns zeigt. Ich denke, wir haben vorhin hier mit diesem Video und mit dem Bericht, den Lars über Jörg und Angela gegeben hat, auch ein Beispiel dafür gesehen. Das gilt nicht für jeden gleichmäßig, aber ich denke, die Herausforderung, über die dürfen wir nachdenken und einfach auch schauen, wo für uns Herausforderungen da sind, wo wir zeigen können, dass eben wir durch unseren Glauben anders handeln, als man es normal erwartet. Dass wir solche Zeiten begrüßen oder sie sogar suchen, in denen wir Gott ganz anders erleben können und unseren Glauben durch Werke des Glaubens beweisen können. Und ihr merkt schon, dass ich da nicht jetzt auf im Allgemeinen gute Werke abhebe, sondern durch Werke, an denen man wirklich merkt, da steht Glauben dahinter. Ich meine, dass auch der Deutschunterricht, den wir hier in unserer Gemeinde für Ausländer anbieten, etwas von Glauben zeigt. Nämlich Glaube, dass Gott alle Menschen erreichen möchte und dass wir Mittel und Wege finden wollen, auch Ausländer mit dem Evangelium zu erreichen. Die aktuelle Vakanz in unserer Gemeinde fordert unseren Glauben heraus, dass wir ja anders reagieren, als man es vielleicht allgemein erwarten würde, dass wir sagen, es muss einfach irgendwer her, dass wir uns treffen, um dafür zu beten, was Gott mit dieser Zeit vorhat. Oder was erwähnt wurde, wir werden am 24. eine Gemeindeversammlung haben, wo es auch um bauliche Veränderungen hier möglicherweise gehen wird. Und da ist auch Glauben und glaubendes Handeln gefragt, wo sich das, was wir glauben, dann auch in Taten und Werken zeigen kann. Ich habe in der Bibel mal nachgeschaut und kam auf die Geschichte von der armen Witwe, die im Tempel eine Spende gibt. Der Glaube hat sich nicht darin gezeigt, dass sie was gespendet hat. Eigentlich hätten das andere effizienter und mit mehr Mitteln tun können. Aber der Glaube hat sich darin gezeigt, als sie gespendet hat, als sie sich das absolut nicht leisten konnte. Sie setzte alles auf die Karte Gottes, weil ihr das Reich Gottes so wichtig war. Und da wurde in ihrer Tat ihr Glaube deutlich. Und so schließt Jakobus daraus, Glaube allein ohne die entsprechenden Taten ist nutzlos, ist tot in sich selbst. Ich habe jetzt schon einige Zeit über falschen Glauben gesprochen. Das ist, denke ich, ungefähr so sinnvoll wie eine Schulung über Falschgeld in einer Bank. Ich glaube, dass es einfach genügt, das richtige Geld zu kennen. Dann wird man den Unterschied einfach feststellen und kann das Falschgeld aussortieren oder zurückweisen. Und ich glaube, wenn wir erkennen, was der Glaube an Jesus wirklich bedeutet, dann werden wir auch einfach davor bewahrt sein, was Falsches zu glauben oder unseren Glauben falsch auszuleben. Jakobus macht richtigen Glauben durch Lebensgeschichten aus dem Alten Testament deutlich. Die erste Person ist Abraham. Abraham wird auch der Vater des Glaubens genannt. Und sein Glaube machte sich daran fest oder bewies sich darin, dass er nicht nur Gottes Existenz für gut hielt oder daran geglaubt hatte, sondern dass er sich auf den Weg gemacht hat. Wenn er nur an die Existenz Gottes geglaubt hätte und Gott für gut gehalten hätte, dann hätte er wahrscheinlich in Facebook Gott finde ich gut angeklickt und hätte vielleicht in Ur einen Gott-Fanclub aufgemacht. Aber wäre das jetzt ein Glaubenswerk gewesen? Vielmehr macht er sich auf den Weg, als Gott ihm sagt, seine Familie und Heimat zu verlassen. Er ging hin, wie Gott es gesagt hat, und er hielt Gott nicht nur für wahr, sondern er unterstrich seinen Glauben durch sein Handeln. Abrahams Auszug würde man jetzt nicht unbedingt unter gute Taten oder sowas im Allgemeinen abheften. Aber es war auf jeden Fall eine Tat, die seinen Glauben unterstrich. Und sein Glaube zeigte sich auch daran, als er den verheißenen Sohn auf den Altar gelegt hat, weil Gott es befohlen hat. In dieser Geschichte steckt so viel geistlicher Reichtum drin, dass immer wieder an verschiedenen Stellen die Apostel in Predigten und Schriften darauf hingewiesen haben. Aus dem Hebräerbrief erfahren wir, dass Abraham darin auch geradezu den Glauben an die Auferstehung und an Gottes Macht über den Tod zum Ausdruck bringt. Das ist wirklich eine Tat, die aus dem Glauben gewirkt ist. Und Jakobus fasst das zusammen. Er sagt, da hat der Glaube zusammengewirkt mit seinen Werken und durch die Werke ist der Glaube vollkommen geworden. Es geht also nicht um ein Entweder-Oder, sondern Glaube und Werke gehören untrennbar zusammen. Wir neigen oft dazu, dass wir versuchen, wenn das auf die eine Weise sein kann, dann kann es ja nicht noch etwas anders sein. Und in der Bibel begegnet uns das so oft, so ein sowohl als auch, dass wir von unserer Stellung her schon gerecht sind vor Gott, aber wir sind hier auf der Erde immer noch auch als Sünder unterwegs, die Vergebung brauchen. Und dass es zwei Seiten ein und derselben Medaille sind, fällt uns manchmal schwer. Und so hängt auch Glaube und Werke untrennbar zusammen. Glaube zeigt sich in den Werken und die Werke haben den Glauben als Grundlage. Der Glaube motiviert dazu, Gottes Willen zu tun und den Taten sieht man den Glauben an, der dahinter steckt. Das Handeln Abrahams kann nur durch seinen Glauben erklärt und begründet werden. Und dadurch machen die Werke den Glauben vollkommen. Glaube, der sich ausprägt, führt in eine tiefere Gemeinschaft mit Gott hinein. Abraham wurde Freund Gottes genannt. Als ich das nochmal gelesen habe, hat mich das einfach sehr beeindruckt und bewegt. Ich möchte auch ein Freund Gottes genannt werden. Jesus sagt in Johannes 15, Vers 14, ihr zeigt euch als meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch sage. Also der Nutzen von Glauben gemeinsam mit seinen Werken liegt in der Vertiefung der Gemeinschaft mit Gott. Ein toter Glaube rettet nicht. Werke ohne Glauben retten auch nicht. Die machen nicht gerecht. Und Gott hat in Jesus die Grundlage gelegt und daran glauben wir. Und dann soll sich das, was wir glauben, auch in unseren Werken zeigen. Übrigens ist auch nichts über die Anzahl von Glaubenswerken gesagt. Nicht über jeden Tag in Abrahams langem Leben haben wir eine Aufzeichnung von Taten des Glaubens. Aber immer wieder. Immer wieder gibt es Gelegenheiten, deinen Glauben in Taten des Glaubens zu bestätigen, für dich selbst und vor anderen zu Gottes Ehre. Die zweite Person, die Jakobus als Beispiel anführt, ist die ehemalige kanaanitische Prostituierte Rahab aus Jericho. Die hätte so viel Glauben haben können, wie sie wollte, wenn sie nicht die Gelegenheit beim Schopf ergriffen hätte, als die Kundschafter ausgerechnet bei ihr vorbeikamen und sie sie versteckt und ihnen zur Flucht verholfen hätte, hätte es ihr nichts genutzt. Durch ihr Handeln zeigt sie ihren Glauben an Gottes überlegene Macht über das Volk und über die Götter von Jericho. Das hätte man einer heidnischen Kanaaniterin einfach nicht zugetraut. Aber sie zeigte ihren Glauben in einer Tat. Und sie und ihr Haus wurden gerettet und wir erfahren sogar aus dem Stammbaum Jesu, dass sie im Stammbaum Jesu auftaucht. Jakobus schließt also noch einmal zieht seine Schlussfolgerung, so wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist der Glaube ohne Werke tot. Das ist also eine geistliche Dimension. Ohne den Geist, und ich beziehe das jetzt mal auf den Geist Gottes, ohne den Geist Gottes ist ein Mensch tot für Gott. Und lebendig wird er eben durch den Glauben, wenn er Jesus in sein Leben einlädt. Sonst ist solch ein Glaube, der sich nicht auswirkt, auch tot für Gott. Wie der Geist Gottes uns lebendig macht, soll unser Glaube auch lebendig sein und das zeigen, indem wir dem Glauben gemäß handeln. In Galater 5, Vers 25 heißt es, wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Und ich möchte dich dazu ermutigen, lass dich von Gott leiten, was du tun sollst. Du musst nicht das tun, was andere sagen, was man als Christ in dieser oder jener Situation jetzt tun sollte, sondern lass dich von Gott leiten. Ich war noch einen Vers schuldig zu guten Werken, hatte ich angekündigt. In Epheser 2, Vers 10 steht, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Ich finde das schön. Gott bereitet alles vor. Gott hat die guten Taten für uns schon vorbereitet. Wir müssen nur noch darin leben. Ich finde das eigentlich eine spannende Frage, dass man nicht sagt, Herr, hilf mir jetzt gut zu sein. Oder dass wir einfach sagen, Herr, du hast für diesen Tag schon etwas vorbereitet. Lass mich einfach darin wandeln. Lass mich das entdecken, was ich heute tun soll und tun kann, worin sich einfach auch immer wieder mein Glauben zeigt. Und da brauchen wir auch keinen Zweifel haben. Und in diesem Sinne wünsche ich uns allen eine ganz lebendige Woche. Amen.